Ich begrüße hier Lars von dem Kollektiv Schapulchu und mit ihm möchte ich reden über den von Ihnen letztens erst veröffentlichten Text Going Viral. Hallo erstmal.
Hallo, sei gegrüßt.
In eurem Text geht ihr nochmal ein auf eine Organisation in Zeiten von Corona und im Eingang des Textes kritisiert ihr auch so ein bisschen, wie die linke bis linksradikale Szene damit umgegangen ist. Was sind denn da eure Kritiken?
Naja, wir beziehen uns ein bisschen auf den März diesen Jahres und da nehmen wir uns selber in der Kritik auch erstmal mit ein, wo wir natürlich allen Leuten uns auch erstmal zugestehen, dass man in so einer Schockstarre vielleicht verharrt und sich irgendwie neu sortieren muss, wenn sowas wie die Einschränkung von Bewegungen und sowas anlässlich der Virussituation sozusagen verordnet werden und selber erst eine Position gefunden werden muss, wie man mit dem Virus umgeht. Allerdings finden wir es wirklich erschreckend, wie lange dieses sich selbst sortieren gedauert hat und wie stark man dann, weil man vielleicht ein bisschen wenig Grundlage hatte, um sich eine eigene Position zu erarbeiten, wie stark man dann konformistisch auf die Verregelung durch den Staat zurückgegriffen hat. Also selbst dann, als die Räume wieder bespielbar gewesen wären, blieben sie dann aus einem unserer Sicht nach falschen Verantwortlichkeitsgefühl, blieben sie dann geschlossen und so weiter. Also wir hatten große Kritik daran, dass sich eine Linksradikale so wenig offensiv Räume und Möglichkeiten der politischen Arbeit wieder angeeignet und zurückgenommen hat, sondern sich in einen Pausenmodus begeben hat mit solchen Hilfsmitteln wie virtualisierter Widerstand, an dem wir ganz, ganz große Kritik haben.
Jetzt hat ja die, sage ich mal, diese Schockstarre und Pause natürlich einen, sage ich mal, luftleeren Raum auch auf der Straße hinterlassen, der natürlich gefüllt worden ist, unter anderem eben von den Querdenken, Corona-Leugnern und Schwurblern. Was hätte da eurer Meinung nach hätte passieren müssen aus einer radikalen linken Perspektive?
Tatsächlich waren es ja angenehmerweise die ersten, die auf der Straße waren, das waren Linksradikale. Und man hat sich diesen Raum nehmen lassen durch diese, wie du zu Recht sagst, Aluhüte-Schwurbler mit einer rechtsoffenen Flanke, die dann noch nicht mal mehr als klar war, wer diese Demonstration mit dominiert, sich noch nicht mal sozusagen abgrenzen wollten. Da sehen wir natürlich nicht die Option oder die Kräfteverhältnisse hätten es nicht hergegeben, sich wie damals vielleicht in Frankreich, als sich erfolgreich bei den Gelbwesten-Protesten gegen die Unterwanderung durch rechts, durch ein starkes antifaschistisches Auftreten, die Leute aus der Demo rauszuprügeln, wie im November geschehen, das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft. Also ist es vollkommen richtig, mit diesen Arschlöchern nicht zusammen zu demonstrieren, das ist ganz klar. Aber eigene Demonstrationen, eigene Aktionen wären und sind möglich gewesen und sind absolut notwendig sogar. Also so ist ein Raum entstanden, dass eine zum Teil, und jetzt wird es kompliziert, berechtigte Kritik an dem Vorgehen staatlicherseits auf einmal nur von rechts kam, beziehungsweise von irgendwelchen Rechtswissenschaftlern. Also die Tatsache, dass es jetzt gerade ein Regieren per Verordnung gibt, die erstmal alles außer Kraft setzt und dann setzt sich da ein Gremium zusammen ohne jegliche Legitimation und versucht, irgendwelche Verordnungen zu erarbeiten. Das ist natürlich zu Recht kritisierenswert und die Kritik bleibt richtig, auch wenn sie von Rechten oder anderen Leuten aufgegriffen wird. Also eine eigene Position in eigenen Demos, in eigenen Aktionen, das wäre vonnöten gewesen. Und da haben wir uns zu schnell, sag ich mal, von der Bildfläche verabschiedet und haben uns in einem Selbstvergewisserungsdasein virtuell versucht zu verständigen. Das kann für soziale Kämpfe nicht gelingen.
Wieso kann das eurer Meinung nach nicht gelingen, sich eben virtuell darüber auszutauschen und zu positionieren oder zu organisieren?
Also, was man virtuell machen kann, ist, man kann sich darüber verständigen, wann man sich wo trifft, wer sich mit wem treffen will und so weiter. Das kann man vielleicht auf einer verschlüsselten Basis, das sind keine hochkonspirativen Verabredungen, das ist ganz klar. Dafür sind die technischen Voraussetzungen zu leicht von der Gegenseite zu kapern. Man kann sich auf einer Ebene von Delegierten man virtuell Verabredungen treffen. Aber soziale Kämpfe erfordern etwas, was sich in einem Vertrauen ausdrückt, in einem gemeinsamen Erfahrungen machen, auf der Straße sein, kontaktierbar für andere Leute, sonst bleiben wir unter uns. All das geht in virtuellen Räumen nicht. Auch wenn dann einige Leute vielleicht geglaubt haben, hui, meine tollen Seminare haben jetzt eine Wahnsinnsreichweite und auf einmal sind dann nicht nur Leute aus Berlin, sondern auch aus Augsburg zugeschaltet. Das ist doch das Erfolgsmodell für die Zukunft. Da würden wir ganz klar sagen, nö, das ist überhaupt kein Erfolgsmodell. Das ist eigentlich, wenn man sich die Dynamik sozialer Prozesse anschaut, ist es sogar eigentlich eine Verächtlichmachung von solchen realen sozialen Kämpfen. Und deswegen fanden wir es großartig und ich fand es eine echte Befreiung, als die Genossinnen und Genossen in Leipzig mit ihrer sozialen Kampfbaustelle auf die Straße gegangen sind und das Thema Gentrifizierung sehr, sehr handfest angegangen sind und sich nicht mit Webinaren oder sonstigen Dingen zufrieden gegeben haben.
Jetzt hatten wir ja auch in den letzten paar Jahren gesehen, dass auch gerade so in Nordafrika viele Bewegungen sich ja auch erstmal in sozialen Netzwerken formiert haben und sich dadurch ja recht angreifbar gemacht haben. Ist da vielleicht auch noch ein bisschen die Kritik daran, dass man zu viel ins Netz verlegt?
Also klar, die Kritik bleibt und die hat sich aber nicht durch Corona erst neu ergeben, sondern die war ja schon vorher gegeben. Das kann man sich zum Beispiel im arabischen Frühling kann man sich anschauen, wie stark und wie weit der Repressionskorridor aufgemacht wurde, in dem die Selbstorganisierung dann zum Teil über Facebook und Co. funktionierte. Das kriegen wir aber auch, wenn wir in unseren eigenen Städten gucken, kriegen wir mit, was passiert, wenn sich eine Antifa als Facebook-Antifa geriert und damit sozusagen jegliche Form militanten Agierens verunmöglicht, weil natürlich die Gegenseite von rein mitbekommt, was wo geplant ist. Also Konspiration ist mit solchen sozialen Netzwerken natürlich überhaupt nicht vereinbar. Und ich finde, wenn man das in den Zeiten, in denen vielleicht es noch gar nicht so hoch hergeht und so spannend ist, noch nicht mal mehr eintrainiert, auch Möglichkeiten einer verdeckten Organisierung, einer verdeckten Aktionsplanung oder sowas in Betracht zieht. Wer glaubt denn ernsthaft, dass man das in Zeiten, wo es um die Wurst geht, wo es tatsächlich vielleicht eine vorrevolutionäre Stimmung geben könnte, wer will denn das dann trainieren? Also meiner Meinung nach ist es Quatsch zu behaupten, jetzt, wo es doch geht und wo man doch gar nicht prekäre Dinge zu betreiben scheint, da kann man doch die sozialen Netzwerke mit all ihrer Offenheit und Lückenartigkeit nutzen. Und wenn es dann mal anders zugehen sollte in Deutschland, dann muss man das halt anders bringen. Das halte ich für fatal. Das ist also tatsächlich ein sich nicht ernst nehmen. Und wenn Leute soziale Revolution propagieren, dann müssen sie sich auch befähigen, solche Prozesse überhaupt in Gang halten zu können.
Jetzt hatten wir das ja schon mit Möglichkeiten des Protestes. Du sprachst eben die soziale Kampfbaustelle in Leipzig an. Auch in dem Text macht ihr einen Verweis unter anderem zu den Kämpfen gegen den Castortransport in Wendland, die eben auch im Winter draußen stattgefunden haben. Jetzt hatten wir die Woche eben den nächsten Castortransport und auch da war der Widerstand sehr verhalten. Ist das jetzt so ein Abbild der radikalen Szene oder wie würdet ihr das bewerten?
Na gut, also dass der Widerstand gegen den jetzigen Castortransport von Sellafield nach Biblis so schwach ausgefallen ist, das kann man nicht nur der erneuten Lockdown-Light sozusagen zuschreiben oder den Bedingungen unter Corona und der Verschrecktheit der Szene mit dieser Situation umzugehen. Ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Anti-Atom-Widerstand an einer Situation krankt, wo vielleicht ein paar Selbstverständlichkeiten auch verloren gegangen sind. Also die Castortransporte damals ins Wendland hatten einen hohen Zuspruch, weil es ganz klar war, dass über die Transportverhinderung und Blockaden, das Programm Atomenergie nutzen zu können, dass man das darüber sozusagen als wie so ein Ventil verhindern konnte. Jetzt haben sich, glaube ich, einige Leute ein bisschen vernebeln lassen, dass die Atomenergie, der Ausstieg ist doch beschlossen. Ist das jetzt noch so notwendig, die Rückführung der Transporte zu blockieren? Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Natürlich ist es unsinnig, diese Transporte ohne ein Endlager zu haben durchzuführen, sondern es ist natürlich auch noch viel weitergehend unsinnig, denn wir haben überhaupt keine Sicherheit, dass die Atomenergie jetzt schon von der Bildfläche verschwunden ist. Ganz im Gegenteil, gibt immer mehr aus dem konservativen Spektrum in die Öffentlichkeit dringende Klimaschützer, sogenannte, die sagen, das ist überhaupt nicht leistbar ohne die Nutzung der Atomenergie. Also wenn wir international gucken, ist das mit dem Abschalten überhaupt nicht gegeben. Also hätte genügend Gründe gegeben, diesen Castortransport zu blockieren. Das ist also nichts nur, was in Corona-Zeiten vielleicht jetzt schwächer belichtet wäre von den Linken, sondern das ist ein strukturelles Problem in der Linksradikalen, dass wir dieses Problem vielleicht gar nicht mehr als so virulent sehen. Aber was tatsächlich der Fall ist, ist natürlich günstig, eine Lockdown-Situation zu nutzen und damit dann auch Proteste zu delegitimieren. Also ich habe vom das Innenministerium in Niedersachsen hatte ja ganz klar die Proteste diskreditiert, indem sie gesagt haben, es ist unverantwortlich, jetzt auf die Straße zu gehen und unsere Bundespolizei damit in Gefahr zu bringen in Corona-Zeiten. Außerdem wäre der Kampf ja schon ideologisch sozusagen gar nicht mehr führbar. Alles ist beschlossen mit dem Aus. Also dem auf den Leim zu gehen, ist natürlich absurd.
Da wäre ja als positives Beispiel zum Beispiel der Widerstand gegen den Ausbau der Autobahn in Hessen zu betrachten, wo ja trotz Lockdown weiterhin Aktionen stattfinden.
Ja, genau. Und das finde ich ein absolut positives Beispiel. Man muss auch fairerweise sagen, dass die Antigentrifizierungskämpfe in Berlin sich natürlich auch nicht haben von Corona insofern beeindrucken lassen, dass man nicht auf die Straße geht. Dann Röderwald halte ich für ein hervorragendes Beispiel. Wir sehen das auch in Chile, wir sehen in vielen, auch die Proteste in Polen gerade gegen die Abtreibungsverbote. Das sind also eine soziale Kämpfe können sich nicht durch eine solche Situation verbieten lassen. Und noch schlimmer, sie dürfen auch nicht durch eine verhaltene Situation der Linken innerlich schon verboten werden beziehungsweise verunmöglicht werden, weil man sich selber gar nicht mehr befähigt, auf die Straße zu gehen. Und nicht missverstehen. Ich finde, dass im Moment aktuell ist der Grat, auf dem man sich da argumentativ bewegt, der wird durch die Linke selber so schmal gemacht. Also, ich rede nicht Corona-Leugnern das Wort, wenn ich sage, wir müssen uns, ob Verordnungen hin oder her und Regelbruch ja oder nein, wir müssen uns weiter treffen, wir müssen uns organisieren, wir müssen Aktionen auf der Straße machen. Damit rede ich nicht den Corona-Leugnern das Wort. Manche Leute verstehen das ein bisschen miss und sehen das sehr eindimensional. Wenn man gegen das eine ist, ist man gleich schon Befürworter der Corona- und Aluhut-Szene. Das ist natürlich Quatsch. Aber sich so defensiv zu positionieren, dass wir wider besseren Wissens Demonstrationen absagen, obwohl wir wüssten, dass wir sie sogar Corona-konform organisieren könnten. Das Beispiel Ende August Hanau hat mir also wirklich hat mich sehr geschmerzt, dass wir uns tagtäglich in volle ICEs und Regionalzüge stopfen lassen, um zur Arbeit zu fahren, aber dann auf einer Demo, die sogar ein Corona-Konzept vorgelegt hatte, aufgrund steigender Fallzahlen, die aus heutiger Sicht lächerlich waren, über 30 Infizierte pro 100.000 Einwohner, sich dann sozusagen die Demo aus der Hand nehmen zu lassen, das fand ich schon absolut defensiv.
Wie könnte denn eine offensivere Organisierung von Protesten und auch, sage ich mal, sozialen Gefügen aussehen in Zeiten von einer Pandemie?
Das Erste, die Grundvoraussetzung ist, man braucht eine eigene Position. Zu sagen, ja, ich finde es verantwortbar, mich mit 30 Leuten, meinetwegen auch mit 60 Leuten in einer Art Vollversammlung zu treffen. Ich habe hier eine Fabrikhalle, die besetzen wir für diese Vollversammlung. Die machen wir auch eine stille Besetzung, ganz egal wie. Die nehmen wir uns. Und da halten wir dieses Treffen ab. Und das machen wir so, dass wir uns gegenseitig nicht infizieren. Und dann ist es scheißegal, welche Verordnung gerade gilt, welches Bundesland welche Obergrenzen setzt. Es ist wichtig, dass wir sagen, wir wollen diese Vollversammlung machen. Und dann macht man sie. Also der offene Regelbruch ist schon mal eine Grundvoraussetzung für eine sozialrevolutionäre Bewegung. Und zwar nicht als Fetisch, weil wir so gerne Regeln brechen, sondern weil wir sie brechen müssen aus der Überzeugung, ansonsten keine linke Organisierung aufrechterhalten zu können. Also nicht aus einer Trotzigkeit, sondern aus einer Überzeugtheit heraus, dass man das Corona-konform organisieren kann. Heißt also, dass wir auch, wenn in unseren eigenen Zentren wieder eine, ähnlich wie im März, April, eine defensive Stimmung aufkommt und sagt, die Leute, der Vorstand von irgendeinem autonomen Jugendzentrum, der findet es im Moment nicht verantwortbar, dass man sich trifft, dann muss man den halt aus der Verantwortung rausnehmen und selbst die Verantwortung übernehmen. Und dann muss man halt in Anführungszeichen diese Räumlichkeiten besetzen, sich für einen Tag nehmen oder anderweitig das organisieren. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und die Referenz auf den Castortransport mit den früher im November abgehaltenen Widerstandsorgien, sag ich mal, die war auch ein bisschen in dem Text so formuliert, man kann sich auch mal für 4 Stunden draußen hinstellen, wenn man sich warm anzieht. Damit will ich jetzt nicht eine besonders harte Widerstandskultur, die wetterresistent sich da formiert, propagieren. Aber wir dürfen uns das Anliegen, wir müssen uns treffen, nicht einfach nehmen lassen, weil die Umstände gerade widrig sind. Wir müssen uns weiter besuchen. Und ich fand es ganz instruktiv, aus der Historie auch ein Beispiel zu sehen, wo auch Kontaktbeschränkungen schon mal existiert haben und wo sich Revolutionäre dann in wechselnden Pärchen, sag ich mal, in großen Parkanlagen verabredet haben und man sich zu zweit besprochen hat, dann wurden die Gesprächspartnerpaare sozusagen gewechselt und andere Leute haben sich besprochen. Man konnte eine Einigung erzielen, selbst in einem vollständig überwachten Raum. Genauso wie wir es machen mussten, dass wir uns in unseren Städten Wälder gesucht haben im März und im April, wo wir dann mit 30 Leuten zusammen diskutieren konnten, weil es in der Stadt nicht mehr ging.